Deutschlandfunk Nova. 100.
Diese 100 ist eine Wiederholung vom 5. Dezember 2014.
Wir Menschen, ja, wir sind Jäger. Jeder kennt das Gefühl, was kommt, wenn man sich anpirscht. Sei es auf der Jagd nach neuen Klamotten, in einem schicken kleinen Lädchen, sei es im Club auf der Jagd nach jemandem fürs Bett oder beim Computerspielen und der Jagd nach dem Highscore, auf der Jagd nach Autogramm, der neuesten Musik oder. Toll, diese Spannung, die da entsteht. Und erst recht, wenn man dann Beute gemacht hat. Aber kaum einer von uns lebt diesen Trieb noch in der Natur aus, draußen, und jagt und tötet Tiere. Wir lernen Menschen kennen, die genau das tun in dieser 100. Menschen, die kleine Kaninchen mit herrlichen Knopfaugen töten, ihnen das Fell abziehen, sie ausnehmen und sie dann auch noch essen. Rehe, die gerade noch fröhlich durch den Wald sprangen, schießen diese Menschen über den Haufen. Ja, und wofür? Für einen Rehbraten mit Klößen oder Kaninchenrücken mit Rosmarinkartoffeln. Es geht um die Jagd heute in der 100. Im Studio Wolfgang Schiller, 100-Redakteur.
Hallo, Paulus.
Sag mal, hast du Jagderfahrung?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Also ich kann mich erinnern, als Kind, da habe ich meinen Jäger gesehen, der auf dem Bauernhof meines Onkels unterwegs war und da in den Wald gezogen ist, um irgendwelche Füchse zu jagen. Aber das war es dann auch. Also ich habe eigentlich mit Jägern direkt jetzt nicht in der Natur Kontakt. Ich habe Jäger in der Verwandtschaft meiner Freundin. Und da gibt es auch eine sehr lustige Geschichte. Der Mann der Schwester meiner Freundin, der hat einen Jagdhund. Branka heißt sie. Ein riesiger brauner Hund, wo man sich denkt, ja, da fürchtet sich der Hase davor. Aber wenn die mit auf die Jagd geht, dann ist sie so aufgeregt und so angespannt, dass die regelmäßig in Ohnmacht fällt und deswegen schon seit Jahren nicht mehr mit darf in den Wald, was sie sehr traurig findet.
Ja, die Hasen hätten es gut gefunden.
Ja.
Ich war als 10- oder 12-Jähriger mal mit auf der Jagd. Der Mann von der Frau, der Vater von der Frau meines Vaters war Jäger und da haben wir dann angesessen. Es war total schön, ich fand es total spannend und so. Er mit dem Gewehr, Fernglas geguckt. Dann kam ein Reh und dann hat er nicht geschossen. Ja. Und ich glaube, er hat dann irgend so eine Ausrede gesagt, aber ich glaube tatsächlich, weil er mir das nicht zumuten wollte, dass ich das mitkriege. Muss ja dann auch noch ausgeweidet werden, ja, und so weiter und so fort. Tja, Jagdgeschichten heute in der 100. Wir hören, wie Hannah Ender ihr Bambi-Trauma überwindet, indem sie in den Wald geht, um Rehe zu schießen.
Ja, wir hören, wie der Falkner und Stadtjäger Wolfgang Schreier mit Beschimpfungen von Tierschützern umgeht.
Und wir hören, wie André Hölscher sich dagegen wehrt, dass auf seinem Grund und Boden gejagt werden darf. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova. 100.
So, mal besser die Warnwesten anziehen. Es wird scharf geschossen heute. Weidmann, geil, die 100 rund ums Jagen. Ja, und wann immer es darum geht, Tiere zu töten, dann wird es hochemotional. Ein Jäger, der süße, kleine, pelzige Kaninchen umbringt, um sie zu essen, wird von Tierschützern beschimpft, die noch gerade die Reste vom Putenbrust-Sandwich zwischen den Zähnen rauspulen. Das süße Kaninchen gegen die anonyme Mastpute. Ja, irgendwie können viele Menschen es eher ertragen, wenn das, was sie essen, nicht putzig und süß aussieht. Das Phänomen ist sogar wissenschaftlich erforscht. Der Natursoziologe Rainer Brämer hat eine Arbeit darüber geschrieben. Bambi-Syndrom, Naturverklärung als Naturentfremdung heißt sie. Unsere Autorin Hannah Ender hat sogar sowas wie ein Bambi-Trauma. Und das will sie loswerden, indem sie in den Wald geht und Rehe schießt.
Meine erste Begegnung mit einem Jäger war im Winter 1984 auf den roten Plüschsesseln vom Berliner Kant-Kino. Meine Mama hat mich damals das erste Mal in einen Film mitgenommen.
Du warst 5 und zufällig spielte in einem kleinen Kino Bambi.
Hallo Bambi! Kannst du auch sowas wie ich?
Und da haben wir gedacht, das ist doch ein süßer Film, ein Comic. Sowas müsste dem Kind gefallen, vor allen Dingen, weil es Bambi kannte als Tier. Und naja, dann sind wir mit dir hingefahren. Und es war auch alles ganz schön. Du warst ganz gespannt mit großen Augen. Du kanntest ja weder Kino noch Fernsehen oder sowas. Und dann wurde aber Bambis Mutter erschossen. Man sah es nicht, es war nur der Schuss. Und dann stand Bambi ganz alleine im Wald.
Mama! Mama!
Du brauchst auf deine Mutter nicht mehr zu warten. Die Jäger haben sie.
Und das muss für dich ein Schock gewesen sein. Du fingst plötzlich mitten im Kino an zu schreien,
Mama,
wie verrückt.
Wo
ist die Mutter? Wo ist die Mutter? Und dann haben wir versucht, dir ganz leise, um die anderen nicht zu stören, zu erzählen. Weiß ich nicht, ob ich gesagt habe, dass der Jäger sie erschossen hat. Ich weiß nicht, was ich für eine Ausrede benutzt habe. Und du hörtest aber nicht auf zu schreien. Wo ist die Mutter? Und da haben wir dich gepackt und mussten rausgehen aus dem Kino. Du hättest den Film nicht zu Ende sehen können.
Seit diesem Erlebnis als Fünfjährige leide ich unter dem Bambi-Trauma. Nee, jetzt echt. Das gibt es wirklich. Der Bambi-Effekt bezeichnet die Ablehnung des Tötens von Tieren, die als süß oder niedlich gelten. Hühner aus Massentierhaltung sind okay, aber wehe, das süße Reh aus dem Wald muss dran glauben. Aber genau das ist doch so paradox. Wenn ich auch weiterhin Fleisch essen will, dann muss ich mich dem Töten von Tieren stellen, auch von denen, die niedlich sind. 30 Jahre nach meinem schrecklichen Kinoerlebnis will ich mein Bambi-Trauma überwinden und gehe mit einem Jäger auf die Jagd. Auf die Jagd nach einem Reh. Dazu fahre ich tief in die Wälder nach Brandenburg. Ich bin dort mit Ole verabredet. Der ist 34, also ungefähr so alt wie ich, und er ist leidenschaftlicher Jäger. Und heute nimmt er mich mit auf die Jagd. Bei minus 2 Grad.
Schönen guten Tag.
Ole.
Hallo Ole.
Hallo.
Wir gehen heute jagen, Ole.
Ja.
Was sagt man jetzt, bevor es losgeht? Waldmannsheil?
Waldmannsheil wünschen sich die Jäger untereinander, ja.
Okay, Waldmannsheil.
Waldmannsheil.
Okay. Und was jagen wir heute?
Also wir versuchen überwiegend auf Rehwild, also auf Rehe zu jagen, weil auch hier der Bestand ziemlich stark ist in unserer Region und wir wollen den Bestand reduzieren, eben auf ein Maß, der das für die Landwirtschaft sozusagen erträglich macht, also dass die Schäden in der Landwirtschaft nicht überhand nehmen. Also wenn du nach vorne guckst, siehst du so auf ungefähr 400 Meter Entfernung da am Feld stehen, 4 Rehe.
Was? Wo denn?
Also,
ja. Jetzt muss ich mal mein Fernglas zur Hand nehmen.
Das sind sogar 6.
Okay, die erste Jagdlektion habe ich schon mal nicht bestanden. Ich sehe das Reh nicht.
Die liegen mitten auf dem Acker jetzt.
Ja, ich sehe da so ein paar schwarze Punkte. Tatsächlich.
Da sind jetzt 6 Rehe, die sich jetzt hinter die Bergkuppe in den Windschatten gepackt haben. Hier haben wir gesagt Ostwind. Und die legen sich jetzt hinter die Bergkuppe so ein bisschen in den Windschatten. Wollen ja natürlich auch nicht voll im Wind liegen.
Okay. Und jetzt fahren wir da hin und knallen die ab?
Nein.
Aber da sind ja noch 2. Och Gott, hier wimmelt's ja. Also da rennen jetzt gerade 3, hopp, 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 3 Rehe über den Acker. Relativ schnell. Tap, 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 tap. Die Bambis. Sag mir nochmal, warum nimmst du jetzt nicht dein Gewehr und legst einfach los von hier im Auto? Ist doch auch viel wärmer. Warum müssen wir denn jetzt in den Wald gehen und die erst suchen?
Also es hat einmal einen ethischen Grund für mich, dass ich nicht vom Auto und aus dem Auto jage. Zum anderen ist die Jagd aus dem Auto raus auch verboten. Es hat auch nichts mit Jagd zu tun. Wie gesagt, Jagd ist nicht nur Töten. Jagd ist auch in gewisser Weise das Erjagen, also das sich einen Kopf machen, wo steht das Wild, wo muss ich hin, von wo nach wo kann ich mit dem Wild rechnen. Und dann auch diese gewisse Ungewissheit, klappt das heute? Gut.
Das war jetzt der Ausflug aufs Feld. Also ich habe schon mal eine ganz schöne Menge Rehe gesehen. So, und jetzt wird erstmal die Waffe ausgepackt.
Das ist ein Drilling.
Oh Gott.
Keine Angst haben. Ist eine sogenannte kombinierte Waffe, weil ich hier ja die Möglichkeit habe, mit Schrot zu schießen. Auf kleines Wild, wie ein Fuchs, wie eine Ente, wie ein Hase. Und ich habe eine Kugel, mit dem ich das sogenannte Schalenwild, also alle Tiere, die Hufe haben, erlegen kann.
Mhm. Du weißt ja, eigentlich will ich ja immer noch nicht Bambis Mama schießen.
Ja, also Bambis Mama würden wir ohnehin nicht schießen, solange, ich sag mal, Bambi das Kitz daneben ist. Sondern da schießen wir dann schon in ethisch korrekter Reihenfolge, sprich wir würden zuerst das Kitz schießen und dann die Ricke, falls wir die noch kriegen.
Oh Gott. Das beruhigt mich jetzt aber nicht besonders.
Gut. Ich sag mal, jeder Mensch, der Fleisch isst, und das ist mittlerweile, aber es ist immer noch die Mehrheit der Bevölkerung, muss akzeptieren, dass für das Fleisch aus den Tieren getötet werden. Wir tun das bei der Jagd halt noch selber, persönlich.
Oh, was ist da?
Also hier stehen wir vor den Fährten von Rotwild, also von den Hirschen. Zeigt also, dass sie hier sind, hier auch regelmäßig durchziehen, weil das relativ frisch ist von heute Nacht.
Ah, das kannst du lesen, ja?
Das kann ich lesen, das erkenne ich an der Farbe des Sandes. Je älter das ist, desto heller wird es. Und je frischer es ist, desto dunkler ist die Farbe. Mhm. Also es zeigt mir, dass die Hirsche hier aus dem Wald kommen, durch das letzte Stückchen Wald hindurchziehen und auf die Esungsfläche, also über die Maisstoppel, die wir gefahren sind, dass sie dort hinziehen wollen.
Okay. Und was ist das? Ist das jetzt? Ich muss auch mal ein bisschen Spurensuche machen, ja?
Das vom Pferd.
Ach so. Oh, okay. Also mit mir wird das, glaube ich, nichts mehr, dass ich nochmal eine Jägerin werde.
Naja, das würde ich so nicht sehen. Das ist, hat auch niemand von uns auf Anhieb so drauf. Sondern ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater ist Jäger. Mein Onkel ist Jäger. Also ich bin mit der Jagd groß geworden. Ich gehe zur Jagd, solange ich denken kann. Und wie gesagt, es gibt keinen Tag, wo ich mich daran erinnere, dass ich nicht irgendwie mit der Jagd zu tun hatte. Ich war schon als kleiner Steppke irgendwo ständig mit draußen. Von daher habe ich von ganz klein an gelernt, was, wo gehört welche Fährte hin. Wir laufen jetzt zurück.
Gut, und dann geht's auf den Hochsitz.
Dann geht's auf den Hochsitz.
Okay. So, wir klettern jetzt auf den Hochsitz. Oh, ist ja ganz schön windig da oben, ne? So, und jetzt können wir das ganze Feld überblicken. Schön. Ole hat für mich noch ein Kissen mitgebracht.
Genau.
Und er hat mir einen Move gegeben, damit meine Hände nicht so frieren.
Das ist also auch ein Fuchs, den ich geschossen habe. Und mir ist es also extrem wichtig, dass das, was ich erlege, dass ich das auch verwerte. Sinnvoll zu nutzen.
Ah, okay, ich habe jetzt einen Fuchs-Move, wo ich meine Hände reinstecke. Okay, sag mal, müssen wir jetzt eigentlich leise sein hier oben?
Jetzt müssen wir schon leise sein.
Okay, gut. Sonst kommt kein Reh.
Genau.
Was ist das?
Das ist der sogenannte Ansitzsack. Das ist also wie so eine Art Schlafsack. Der ist mit Daunen gefüttert.
Oh, geil.
Und ich denke mal, da wird die auch warm.
Ich sitze jetzt im Ansatzsack, das heißt wie so ein Schlafsack, eingemummelt. Ole ist selber so hart gesunden, der braucht das nicht.
Nee.
Okay. Und wir müssen jetzt auch ein bisschen leise sein, weil sonst verscheuchen wir die Rehe.
Genau. Also okay. Wir können uns im leisen Ton unterhalten, das ist machbar. Das hört das vielleicht nicht so sehr weit.
Ja. Was ist denn jetzt deine Vermutung, wo sie sein können?
Wir werden wahrscheinlich relativ viel Wild sehen, was aus dem Wald rechts von uns kommen wird. Die kommen über diese große Ackerfläche gezogen, ziehen über den Weg und werden dann so wahrscheinlich 200, 300 Meter vor uns erstmal auf diese Fläche ziehen und kommen dann langsam in unsere Richtung.
So, also wir sitzen jetzt hier ungefähr schon eine halbe Stunde. So ein Jägerleben ist ganz schön einsam. Man wartet und wartet.
Ja, das ist aber auch ein Teil dessen, was es für uns ausmacht. Die Faszination letztlich ist das, wenn dann Wild austritt, das Beobachten, zu gucken, ist überhaupt was dabei, was ich heute schießen kann? Passt das von der Entfernung her? Ist es zu weit? Muss ich mich noch anpirschen? Ja, das, ich weiß nicht, ich kann das nicht aus der Tiefe heraus so beschreiben. Das ist eine Empfindung, die ich dabei dann eben selber habe. Vielleicht am besten mit irgendeinem Sportler, der nach langer Vorbereitungszeit dann den Sieg von irgendeinem Turnier nach Hause trägt. Das ist ungefähr, glaube ich, vergleichbar.
Ja. Und du würdest gerne ein Reh heute nach Hause tragen?
Ich würde gerne heute, ja, ein Reh schießen, weil hier haben wir auch, dadurch, dass eben sehr viel Rehwild hier ist, relativ schwaches Rehwild. Das ist also ein Zeichen dafür, dass hier auch ein paar Rehe zu viel sind. Ich würde hier gerne heute mit dem Reh nach Hause gehen.
Du hast vorhin auch zu mir gesagt so, hey Hanna, wenn das so krass für dich ist, dann schieße ich nicht, ne? Das bestimmst du. Ja. Ach ja, mein Bambi-Syndrom. Ne?
Dein Bambi-Syndrom. Und dass die Menschen sich immer mehr von der Natur entfernen, zwar Fleisch essen, aber mit der Gewinnung dieses Lebensmittels nichts mehr zu tun haben und zu tun haben wollen. Und dass dieser Akt des Tötens und des Weiterverarbeitens für die Menschen etwas Grausames darstellt. Deswegen meine Frage, ob du das verkraftest, ob du sagst, ja, ich will das jetzt auch mal erleben und mal gucken, wie das auf mich wirkt. Oder dass du von vornherein sagst, ja, ich esse zwar Fleisch, aber um Gottes Willen, bring dafür keine Tiere um.
Ja, das ist ja dieser Zwiespalt. Nee, aber ich wäre auf jeden Fall bereit. Ich muss nur diese Bilder von diesem Bambi-Film verdrängen. Ganz toll. Ganz, ganz toll.
Jetzt so die beginnende Dämmerung ist die Hauptaktivitätsphase von unserem Wild. Und wir könnten jetzt eigentlich schon damit rechnen, dass hier langsam Wild auf den Plan tritt.
So, wir haben uns ja hinten durchs Fernglas 3 Rehe erspäht. Aber der Jäger neben mir sitzt ganz still und tut nichts. Warum?
Ja, erstmal sind die viel zu weit weg, als dass es irgendeinen Sinn machen würde. Und zum anderen ziehen die auch in unsere Richtung. Und von daher ist es jetzt ganz gut, wenn wir nur ruhig abwarten. Die kommen von alleine dichter.
Okay. Dichter müssen sie kommen, damit du sie sauber triffst, oder warum?
Ja, einmal müssen die dichter kommen, dass ich sie noch sauber ansprechen kann. Die sind jetzt ungefähr 400 Meter von uns entfernt. Und natürlich auch dichter, um sie sauber zu treffen.
Das, da drüben ist auch nicht dein Revier, das heißt, du dürftest doch eigentlich gar nicht schießen.
Genau, also die sind noch ungefähr 100 Meter hinter der Grenze. Das heißt, da, wo sie jetzt stehen, stehen sie im Nachbarrevier.
Okay, und das ist tabu. Also Ole und ich sitzen jetzt seit wie vielen Stunden schon hier auf dem Hochsitz?
Ja, seit 2 Stunden ungefähr.
Und meine Füße sind schon sehr durchgefroren. Und ja, langsam wird es dunkel, dämmert.
Das heißt in der Jägersprache, das Büchsenlicht schwindet jetzt. Das bedeutet, wir können nicht mehr richtig erkennen, was wir da schießen würden. Das bedeutet für uns, die Jagd ist dann vorbei.
Das bedeutet auch Glück für Bambi und seine Mama. Tatsächlich ist es jetzt so dunkel, dass du nicht mehr gut genug siehst und dann nicht mehr so sauber treffen würdest.
Das Treffen wäre durchaus noch möglich. Ich kann aber nicht mehr ganz genau erkennen, was schieße ich jetzt da? Ist das männlich? Ist das weiblich? Von daher hören wir jetzt also auf. Ne? Für heute ist die Jagd jetzt vorbei. Jetzt fahren wir erstmal zu mir. Wir haben uns auf vor dem Kamin. Ich würde sagen, wir essen eine leckere Wildwurst. Die habe ich nämlich auch selber gemacht. Das ist von einem Frischling, den ich selber erlegt habe. Alles komplett nur vom Wildschwein.
Gut, dann gibt es jetzt nicht Wildschweinbaden, sondern Wildschweinwurst. Ja, erstmal zurück. Genau. Zurück zum Auto.
Richtig. Und minus 3 Grad, also.
Oh, nur minus 3 Grad draußen. Wie beruhigend. Ja, wie ist es so? Wenn man jetzt nichts geschossen hat als Jäger, fährt man dann enttäuscht nach Hause, oder?
Nein. Überhaupt nicht. Wir haben einen schönen Abend in der Natur verbracht. Wir haben Wild gesehen, wir konnten Wild beobachten. Da bin ich nicht enttäuscht.
Ja, dann geht's jetzt erstmal ab ins Warme. Keine Ahnung, wie ich reagiert hätte, wenn Ole tatsächlich vor meinen Augen einen Bambi geschossen hätte. Hätte ich mich über ihn geworfen und geschrien, tu's nicht? Ich weiß es nicht. Aber zumindest hat mir der Tag mit Ole gezeigt, dass Jäger im Wald nicht völlig wahllos Tiere abknallen. Ob ich mein Bambi-Trauma jetzt überwunden habe? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mir den Bambi-Film nach 30 Jahren nochmal anschauen. Und gucken, was passiert.
Da können wir natürlich helfen.
Wir sind sicher. Wir sind außer Gefahr.
Wir. Mama?
Mama!
Oh, mein Gott. Da kann man ein Trauma kriegen. Hannah Ender war mit einem Jäger unterwegs, um ihr Bambi-Trauma loszuwerden.
Deutschlandfunk Nova.
Waldmann geil heißt unsere 100 zur Jagd. Das stelle ich mir aber auch echt schön vor. Ne? Im Morgengrauen durch den Wald, der Nebel steht noch auf der Lichtung. Der Jäger liest erste Fährten von Rehen. Und dann setzt er sich auf den Hochsitz, lauscht den Vögeln und wartet. Gute Luft, Natur. Den Quatsch braucht Wolfgang Schreier nicht. Nee. Der Mann ist Stadtjäger. Er jagt Kaninchen mitten im Stadtgebiet mit einem Jagdfalken und zieht dafür den Zorn von Tierschützern auf sich. Elisabeth Fee hat ihn für uns begleitet.
Also, beschauliche Wohngegend im Norden von München.
in Unterschleißheim. Die Straßen hier heißen Maiglöckchenstraße, Rosenstraße, Nelkenstraße. Sieht alles sehr nett aus. Die Briefträgerin bringt gerade die Post. Aber hier in einem grünen Haus wohnt der Mann, der in Tierschützerforen gehasst wird ohne Ende. Wolfgang Schreier ist Falkner. Hier steht auch schon sein Auto. Ein grüner Lieferwagen, das Falknereimobil. Er jagt nämlich Tiere, die andere Leute hier in München sonst als Haustiere haben. Heute gibt es kleinen Kaninchen an den Kragen. Und ich will wissen, was das für ein Typ ist. Erstmal muss ich hier reinkommen. Hier drehen zwei gar nicht so kleine Hunde ihre Rute. Naja, Schreier. Aber sind wohl erzogen, die Hunde. Bellt keiner. Oh Gott, der ist ja süß. Herr Schreier, hallo. Ich freue mich schon mit Ihren Haustieren an.
Hallo, grüß
Sie. Freut mich sehr.
Und? Packen wir es gleich?
Ja, kann man.
Können wir, gut. Wir haben heute leider ein bisschen Pech. Ich bin gestern bei der Jagd in ein Kanickelloch rein drin und habe so ein Knie. So ein Blödsinn.
Sie haben sich's verknickt oder wie?
Ja, ich hab das, wir waren auf Kanickeljagd mit den Vögeln. Und da habe ich ein Kaninchen gefangen und ich laufe so einen kleinen Hang runter und übersehe so eine Kanickelhöhle und drehe rein und drehe mir das Knie.
Oh, das kann ja
nein, deutlich nein, sprechen Sie es nicht aus. Alter, komm. Nein, Ambra, da komm.
Okay, Ambra muss da bleiben. Ja, wer darf mit?
Die Eika darf mit, die Ambra ist 14 Jahre, ist blind.
Na, hier steht ein Käfig bereit zum sicheren Hundetransport.
Da sitzt nochmal der Vogel.
Aha.
Aber den müssen wir heute leider zu Hause lassen.
Also ganz schön dunkel da drin in
ja,
so einem Kistchen.
Die sollen dunkel, weil dann sind sie ruhig. So, dann fahren wir mal.
Ja. So, heute geht's um Kaninchen, oder?
Hauptsächlich Kaninchen, jawohl.
Ich hatte ja mal ein Kaninchen als Haustier. Was stört Sie an Kaninchen? Ich finde die eigentlich super.
Mich stört überhaupt nichts am Kaninchen. Die machen halt manchmal ziemliche Schäden. Und Kaninchen sind jagbare Tiere, die ganz einfach unsere Lebensmittel erweitern mit Ökofleisch vom Feinsten. Das ist, ich jage ja, um mich von der Natur zu ernähren. Und wir fahren jetzt ins Stadion, wo halt Kaninchen dann ziemliche Schäden machen, gerade auf den Fußballplätzen, wo halt dann auch mal Verletzungsgefahr für die Spieler besteht, wenn die, so wie ich gestern, in ein Kaninchenloch tappen oder wenn viele Kaninchen da sind, kommt die Kaninchenseuche, Myxomatose, und dann liegen halt, was der Teufel, wie viele Kadaver rum und verwesen. Und das ist natürlich alles andere wie gut.
Gut. Ich sehe schon, Sie haben viele Gründe für die Jagd. Herr Schreier, finden Sie Kaninchen nicht auch süß?
Kaninchen haben von der Natur aus einen niedlichen, runden Kopf. Darum erwecken sie sehr niedlich.
Sie geben es also zu?
Natürlich, ist ja kein Problem. Nur die Kaninchen sind nicht so nett. Wenn man mal das Sozialgefüge in der Kaninchenfamilie betrachtet, dann ist das alles andere wie nett. Zum Beispiel die Rangordnungskämpfe bei Kaninchen können sogar tödlich enden für das Tier, das man nicht haben will.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber jetzt sind wir im Stadion angekommen.
Das ist das Hans-Bayer-Stadion und jetzt wollen wir einfach kontrollieren, wie der Bestand momentan ausschaut. Nehmen wir einen Hund mit.
Was haben Sie da jetzt um den Hals?
Das ist die Hundepfeife. Dass er zum Beispiel wieder herkommt. Komm her, hopp. Komm her, Eike. Wenn er versucht, einen Hasen zu verfolgen, kommt der Drillerpfiff, dann weiß er, hoppla, der Alte wünscht das nicht, dann lässt er das oder sollte es lassen.
Der Alt.
Entschuldigung.
Interessante Handymelodie.
Schreier. Thomas, haben wir die Ehre, grüß dich.
Okay, Wolfgang Schreier telefoniert gerade. Wir stehen jetzt hier vor dem Hans-Bayer-Stadion. Hier spielt die Mannschaft von Unterschleißheim. Gar nicht mal so schlecht sind die. Das ist so ein klassisches Fußballfeld mit Laufbahn außenrum und so einer Betontribüne. Es ist aber so ein bisschen gesäumt von ganz vielen grasbewachsenen Hügeln mit vielen Büschen. Und da sitzen die, wie Wolfgang Schreier sagt, die Schädlinge. Und wie andere vielleicht sagen würden, die süßen Kaninchen.
Wir haben hier Füchse, Marder, Kaninchen, Hasen, Fasane. Zum Teil kommen die Rehe im Winter bis in das Gestrüpp davor, direkt an der Straße. Also hier haben wir ganz normale Tierwelt.
Mitten in der Stadt.
Mitten in der Stadt, ja. Und das haben wir aber auch in München. Also wir haben ca. 2000 Stadtfüchse, kann man schätzen. Wir haben die ersten Beobachtungen vom Waschbären. Wir haben Rabenkrähen zuhauf. Wir haben Enten, wir haben Gänse. Es gibt also jede Menge Tiere.
Aber passt das dann überhaupt zusammen, die Viecher und unser Leben in der Stadt?
Da braucht es regulierende Elemente mit Sicherheit. Da ist zum Beispiel, jetzt gehen wir mal da runter, das ist die Sprunggrube zum Beispiel.
Also die Weitsprunggrube.
Weitsprunggrube, ja. Langsam, langsam. Da sehen Sie jetzt lauter so kleine Tapser. Da ist ein Karnickelbau.
Oh ja, echt so ein richtiges Loch.
Die fangen jetzt da an zu buddeln und wollen sich da heimisch machen. Das müssen wir natürlich jetzt verhindern.
Also, Ihr Hund zittert schon ein bisschen.
Ja, jetzt lassen wir den einmal in das Gestrüpp. Schauen wir mal, ob er was findet. So voran.
Okay, und er zischt ab.
Ja, er sucht jetzt.
Er ist schon über den Berg, hinter dem Busch. Was macht er jetzt? Scheucht er die jetzt raus, die Kaninchen?
Ja, wenn jetzt da ein Kaninchen drin wäre, das würden wir sehen. Das würde er... Geh rein.
Okay,
also wenn der Hund so schnell wieder zurückkommt, ist der Bau jetzt auch nicht befahren. Eika, komm. Da ist also in dem Bau heute kein Kaninchen drin.
Wenn jetzt der Hund Witterung aufnimmt, der ist schon so ein bisschen, läuft schon so ein bisschen gespannt durch die Gegend.
Ja.
Wie ist es mit Ihnen? Sind Sie da auch gespannt?
Ja, sicher. Die Jagd ist immer spannend. Ich meine, ich als Jäger, ich versuche halt ganz einfach, cleverer zu sein wie die Wildtiere, um sie zu erbeuten.
Das ist Ihr Gehirn wahrscheinlich größer als das von einem Kaninchen.
Danke.
Was heißt cleverer sein? Also was geht Ihnen da jetzt durch den Kopf?
Ich muss jetzt, wenn ich mit dem Hund oder mit dem Vogel jage, auf bestimmte Kriterien achten. Zum Beispiel die Windrichtung. Die Tiere dürfen mich nicht wittern. Das ist einfach das Spannende. Da vorne in der Hecke, da war voriges Jahr ein richtig starker Fuchs drin, den der Hund beinahe gefangen hätte. Also du bist immer mit Überraschungen gesegnet. Und das ist eigentlich das Spannende auf der Jagd, weil du kannst kaum was vorher berechnen. Vor allen Dingen mit meinen Vögeln ist halt das interessant, weil hier sind ja gleichwertige Gegner dann. Das ist der Beutegreifer, der versucht, die Beute zu bekommen. Und das ist eine 50-50-Chance, weil Kaninchen, die fit sind, da hat der Habicht auch wenig Chancen.
Sie sind der Schiedsrichter, oder? Wie sehen Sie sich?
Ich bin der Betrachter, ganz einfach. Ich kann nichts richten. Na, dann geh da rüber. Hopp. Eika, hier. Such voran.
Okay, man muss ja wirklich aufpassen, dass man nicht in die Kaninchenköttel reintritt.
Das ist alles Kaninchenlosung. Ja.
Losung.
Losung.
Können Sie es verstehen, dass Tierschützer gerade in der Stadt das nicht verstehen können, was sie machen? So, Kaninchen, die dürfen in der Stadt auch ihren Platz haben, sind wir mal ganz liberal.
Ach, wissen Sie, Tierschützer, es gibt Tierschützer und es gibt Tierschützer. Den Fanatismus, den kann ich nicht leiden. Jetzt schauen Sie mal hier, hier laufen die. Glauben Sie, wenn da einer drauf ausrutscht? Das zieht sich über die ganze Aschenbahn, wenn die trainieren müssen, die vorher erst großräumig alles reinigen, um überhaupt die Jugendlichen trainieren lassen zu können.
Okay, noch ein Punkt für Ihre Seite. Sie machen hier sauber.
Genau. Wenn heute ein Tierschützer kommt, die kommen draußen an, sehr selten muss ich sagen, aber es gibt halt Leute, die haben einen Hund an der Leine und sagen zu mir, du bist ein Mörder, du hast ein Kaninchen getötet. Und wenn ich dann sage, ja, wer tötet denn die Tiere für deinen Hund?
Der Pedigripal.
Das ist, Strom kommt aus der Steckdose und die Milch aus dem Tetrapack. Was ich langsam aber sicher immer komisch finde, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich muss sagen, die Kaninchen sind böse, die kriegen die Seuche, die fressen die Bäume kaputt, die machen hier Löcher und natürlich passiert das. Aber ich jag ganz einfach, weil ich Jäger bin und mir die Natur diesen Überschuss eben bietet auch. Ganz eine klare Ansage.
Sie sagen mir jetzt hier auch so klein ins Gesicht, Jagen ist cool.
Jagen ist nicht cool, sondern Jagen ist eine Lebenseinstellung. Jagen heißt für mich, sich in der Natur aufhalten, die Natur zu verstehen, die Natur zu kapieren und das Beute machen, das geschieht nebenbei. Was glauben Sie, wie oft ich raus bin und mit unverrichteter Dinge wieder heimfahre? Das ist für mich ein Lebenselixier, da wo ich sage, da schöpfe ich Kraft raus, weil ich ganz einfach Beute machen möchte. Mhm. Da stehe ich dazu.
Fest und Beute machen, damit sie was zu essen haben? Ja, oder auch, ist es so auch so ein persönliches Erfolgserlebnis, so wenn sie heimkommen und sagen so, Schatz, hier
da kommt
drei
vielleicht
Kaninchen.
Der Neandertaler, da kommt der Neandertaler vielleicht noch ein bisschen durch. Gebe ich ohne weiteres zu, dass man hier ganz einfach gewillt ist. Ich bin auch Fischer und wenn ich meine Schnur ins Wasser hänge, dann mache ich das nicht, weil ich lustig bin und zwar Erholungswerte mit Sicherheit auf beiden Seiten, aber dann möchte ich Beute machen, weil ich ganz einfach gern Fisch esse, weil ich gern einen Hasen esse, weil ich gern eine Rehkeule zu mir nehme oder weil ich gern ein Wildschwein esse oder ein Kaninchen, ganz egal.
Wie sind Sie dazu gekommen? Wann haben Sie das zum ersten Mal gespürt? So, yes, Jagd, Beute machen?
Mei, da war ich glaube ich 8 oder 10 Jahre. Da waren wir beim Schwarzfischen im Erdinger Moos damals. Wir sprechen jetzt allerdings Anfang der 60er Jahre. Und da haben wir halt gewusst, wo die Fische stehen. Und das war halt immer ein Highlight. Es war immer Beute machen. Das war damals einfach toll. Und dann bist du mit dem Fisch heimgekommen und dann wurde der gebraten. Und dann hast du gewusst, warum du Beute machst.
Wie kam es denn dazu, dass Sie gesagt haben, so, okay, ich mache das jetzt professionell? Ich kaufe mir jetzt einen Vogel, der die Viecher
Nein,
jagt?
Nein, das hat mit Professionalität nichts zu tun, sondern die Leidenschaft am Greifvogel hat das ganz einfach erweckt. Ich habe mit 11 Jahren durfte ich einen Turmfalken großziehen. Der damals aus der Stadtkirche ist dieser Turmfalke runtergefallen und den habe ich dann praktisch großziehen dürfen. Und der Vogel hat mich geprägt. Der Vogel war einfach nur nett. Da ist gar nicht mal ums Jagen gegangen, sondern einfach nur. Warten Sie mal, ich weiß nicht, ob der Hund rausläuft. Und auf die Straße geht. Dass der.
Das ist die Gefahr in der Stadt, gell?
Das ist klar. Man so jagst hier nur. Komm her, Eika.
Kommt er wieder.
Aber man muss halt immer aufpassen. Also, das hat mich als Elfjähriger so geprägt. Und dann habe ich einmal eine Falkner-Vorstellung gesehen, ich werde es nie vergessen. Das war der Herr Kollinger, ich habe den dann selber kennenlernen dürfen.
So, der Herr Kollinger, der super Falkner.
Genau, das war der Falkner-Gott für mich schlechthin. Und der hat mich dann, da war ich dann 13 Jahre, der hat gezeigt, wie Greifvögel im freien Flug sich bewegen. Der hat Falken dabei gehabt, da habe ich das erste Mal einen Steinadler gesehen. Das war für mich, also es war wie Ostern und Weihnachten an einem Tag.
Gefunden haben wir jetzt keine Karnickel, ne?
Nein, es ist heute von der Witterung vielleicht her auch noch nicht ganz so toll. Die Karnickel sind lieber im kuscheligen Bau und lassen sich nicht blicken.
Und die Eika? Und war nicht so erfolgreich?
Die lutscht das Mikrofon ab, weil es meint, aber brave gibt mir großen Knochen.
Keine Karnickel. Wolfgang Schreier jagt in der Stadt auf Kaninchen, natürlich nicht mit dem Gewehr. Er nimmt Falken oder Hund mit. Elisabeth Fee hat den Mann für uns begleitet.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist irgendwie absurd. Da besitzt einer, der Jagen ungefähr so sinnvoll findet wie Glasscherben in der Unterhose. Also ein richtiger Jagdgegner. Der besitzt ein schönes Stück Land und kann erstmal nicht verhindern, dass auf seinem eigenen Grund und Boden gejagt wird. André Hölscher hat aber nicht klein beigegeben, er hat sich gewehrt. Nail al-Saidi hat ihn in Tecklenburger Land besucht.
So, wir kommen jetzt gerade an die Ortsgrenze zu Lattbergen, das heißt, hier ist noch Kantenfenne.
André Hölscher lebt auf dem platten Land, wie er sagt. Lattbergen heißt seine Gemeinde. 6000 Einwohner, irgendwo zwischen Münster und Osnabrück. André Hölscher holt mich vom Bahnhof ab. Gemeinsam tuckern wir mit seinem schwarzen VW-Käfer zum Hof.
Jetzt sind wir im Prinzip schon in dem Gebiet, was das Gemeindegebiet ist, in dem ich lebe und was auch links dann fiktiv das Jagdrevier ist, in dem ich lebe.
Fiktiv das Jagdrevier?
Fiktiv das Jagdrevier in dem Sinne, weil ich ja nicht mehr Mitglied dieser Jagdgenossenschaft bin. Das heißt, ich bin ja ausgetreten, auf meinen Antrag wurde ich ja daraus entlassen. Aber das Jagdrevier als solches gibt es natürlich weiter, nur eben mit meinen Flächen, die da ruhen.
So, das ist jetzt noch Jagdrevier, was wir sehen, links, rechts?
Alles. Jagdrevier ist alles, was Sie hier sehen. Jede kleine Wiese, jeder kleine Baum, mit Ausnahme meiner Flächen. Die sind aus dem Jagdrevier rausgenommen. Das heißt, sie sind jagdrechtlich befriedet, gehören aber in dem Sinne noch zum eigentlichen Revier. Sind sozusagen momentan nur jagdrechtlich tote Fläche.
André Hölscher ist genau hier in der Ecke aufgewachsen. Sein Elternhaus steht rechts von der Landstraße. Schräg gegenüber liegt sein eigener Hof. Vor 8 Jahren hat er ihn gekauft. Zusammengerechnet besitzt er jetzt Grundstücke, die ungefähr so groß sind wie 14 Fußballfelder.
Hier kommen wir zur Grenze meines Grundstücks. Die Zufahrt gehört mir, links der See gehört mir, die Bäume gehören mir und die Wiese, die dahinter ist, die gehört auch zu meinem Grundstück.
Und das Tor vor uns auch?
Das Tor vor uns auch. Das ist erst seit diesem Jahr gekommen.
Gegen die Jäger?
Nein, wegen der Jäger werde ich jetzt kein Tor extra aufbauen, aber hat eigentlich fast jeder hier.
Auch sein Grundstück ist eingezäunt, aber nur, weil hier früher einmal Pferde waren. Jetzt leben hier nur 2 Hunde und 15 Katzen. Und statt Trecker und Pflüge sammelt André Hölscher alte Autos aus den 80ern. Mit echter Landwirtschaft hat er nichts am Hut. Im Hauptberuf ist er Kabarettist.
Moin, Sie ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne und ich begrüße ihn auf den herzlichsten virtuell hier in den Internet auf meinen YouTube-Kanal.
In der Rolle des piefigen Bauern Heinrich Schulte-Brömmelkamp kommentiert er Alltag und Weltgeschehen. Tierschützer und Jagdgegner ist er aber nur als Privatmensch.
Also das, was ich auf der Bühne mache und was ich privat mache, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich habe auch mal Jagd thematisiert, aber es ist natürlich nicht die Aufgabe eines Kabarettisten, 100% die Meinung der eigenen Person wiederzuspiegeln.
Vom Parkplatz laufen wir auf die verwilderte Wiese neben dem Haus. In der Mitte zeigt er mir eine Furche im Gras, die Schnellstraße der Wildtiere. Rehe und Kaninchen kreuzen sein Grundstück, auch viele Vögel, Kiebitze, Fasane, Eulen.
Für die Jäger war es eben ein sehr beliebtes Stück, weil die sind dann hingegangen, haben von dem Feld, vom Nachbarn aus, die Tiere durch diese Wallhecke gejagt auf meine Wiese. Und dann war es eben das Ziel der Sache, die Tiere auf meinem Grundstück dann hier direkt zu erlegen.
Weil die dann wie auf dem Präsentierteller sind, ne? Hier ist ja alles umrandet von Bäumen. Der Hochsitz zeigt aber jetzt in die andere Seite, also er ist abgewandt. Man kann jetzt nicht auf ihr Grundstück knallen, oder doch?
Der Hochsitz hat Luken in jede Richtung und jetzt müssen eben die Luken in meine Richtung sozusagen dicht bleiben. Das heißt, die können hier rüber gucken, so viel sie wollen, aber sie dürfen hier in meine Richtung keinen Schuss abgeben.
Wir gehen rein ins Haus. André Hölscher nimmt die Mütze ab, darunter ein Irokesenschnitt. Auf dem platten Land ist das definitiv auch heute noch eine rebellische Frisur. Und sie passt auch zu dem, wie sich der 40-Jährige gegen die Jagd auf seinem Grundstück gewehrt hat. 2006 hat er seinen Hof gekauft und wurde damit gleichzeitig Mitglied in einer Jagdgenossenschaft. So wie jeder andere Eigentümer auf dem Land, der weniger als 75 Hektar besitzt. So sagt es das deutsche Jagdgesetz. Damit soll nämlich sichergestellt werden, dass es zusammenhängende Jagdreviere gibt, die von der Größe ungefähr dem Lebensraum der wilden Tiere entsprechen. Und weil André Hölscher nur 10 Hektar besitzt, musste er der Jagdgenossenschaft beitreten.
Ja, das heißt, ich war dadurch, dass ich die Flächen gekauft hatte, war ich automatisch Mitglied in einem Verein, dessen Ziel ich abgelehnt habe.
Warum Menschen auf Tiere schießen, sie töten? Das hat André Hölscher schon als Kind nicht verstanden.
Als kleines Kind, da habe ich dann Panikanfälle im Haus meiner Eltern damals bekommen, wenn die draußen geschossen haben.
Seine Eltern haben ihn dann beruhigt und erklärt, was die Jäger da draußen machen. Der Mensch müsse die Natur halt regulieren. Das Totschlagargument aus der Jägerzunft. Doch André Hölscher hat sich nie mit der Jagd auf seinen eigenen Feldern anfreunden können. Erst recht nicht bei dem, was er alles mit Jägern erlebt hat.
Also ich war etwa circa 13 Jahre, da war eine meiner Katzen verschwunden. Ich habe die dann gesucht, habe dann wirklich Tag und Nacht gesucht und habe sie dann irgendwann im Wald gefunden. Keine 200 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt, zerschossen. Also die Katze wirklich einmal auf links gedreht, mit so ein paar Ästen notdürftig bedeckt in der Nähe von einem Hochsitz.
André Hölscher erzählt mir noch mehr von seinen schlechten Erfahrungen mit den Jägern. Einmal haben welche über eine Bundesstraße hinweggeschossen. Er war im Auto unterwegs und musste so scharf bremsen, dass die Wagen hinter ihm auf ihn draufgeknallt sind. Ein anderes Mal hat sich eine Schrotkugel verirrt bei einer Treibjagd auf seinem Grundstück und die Freundin getroffen. Zum Glück war es keine schlimme Verletzung.
Für mich war eben klar, ich möchte aus diesem Verein, also aus dieser Jagdgenossenschaft am liebsten austreten. Ich habe damals nach Wegen gesucht, auch da rauszukommen, habe dann auch verschiedene Gespräche geführt, aber es gab keine rechtliche Möglichkeit, dass ich da rausgehe.
Der Jagdpächter, ein alter Mann aus Münster, rückte mindestens zweimal im Jahr zur Treibjagd an, zusammen mit seinen Jagdfreunden. Manchmal kamen sie auch unangekündigt. Das Jagdgesetz erlaubt das auch. André Hölscher musste dann schnell seine Katzen einsammeln. Die Fronten haben sich verhärtet. Besonders entsetzt war Hölscher über das, was der Jagdpächter mit seinem See gemacht hat. Weil es dort keine Tiere zu jagen gab, hat der Jäger selber welche ausgesetzt.
Diesen Enten wurde jeweils ein Flügel richtig angeschnitten, dass die nicht mehr fliegen können, die Enten. Diese Enten dienen dem sogenannten Kirren. Kirren heißt, diese Enten sitzen auf meinem Teich dann, sollen dann durch ihr Gequake wieder andere Enten anlocken, damit man dann ein paar Wochen später bei der nächsten Treibjagd ordentlich Beute machen kann. Das heißt, da werden Tiere, die noch gar nicht da sind, werden durch behindert gemachte Locktiere, Lockvögel im wahrsten Sinne des Wortes Lockvögel, werden dann angelockt, damit man sie totschießen kann. Und das nennt sich Naturschutz.
André Hölscher ist empört und zeigt den Jäger an. Der muss daraufhin ein Ordnungsgeld von 500 € zahlen und wird aufgefordert, das Kirren mit den Enten zu unterlassen. Ansonsten bleiben André Hölscher die Hände gebunden. Jahrelang muss er hinnehmen, was die Jäger auf seinem Grundstück treiben. Doch vor 2 Jahren wendet sich das Blatt für Jagdgegner wie André Hölscher. Ein Tierschützer aus Baden-Württemberg hat geklagt, dass es nicht mit den Menschenrechten vereinbar sei, wenn man Jäger auf seinem Grundstück dulden muss. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gibt ihm im Sommer 2012 Recht. Und André Hölscher wittert seine große Chance.
Also ich habe natürlich sofort unverzüglich den Antrag gestellt beim Kreis Steinfurt, bei der unteren Jagdbehörde, auf jagdrechtliche Befriedung meiner Flächen, habe mich auf dieses Urteil berufen und von da aus relativ schnell auch die Mitteilung bekommen, dass man diesem Antrag momentan nicht stattgeben könnte, weil dieses Urteil müsste erst umgegossen werden in deutsches Recht.
Er zieht seinen Antrag vorerst zurück und wartet auf die Gesetzesänderung in Deutschland. Kurz darauf wird auch im deutschen Recht festgelegt, dass man sein Grundstück befrieden lassen kann, also dass die Jagd dort verboten wird. Vorausgesetzt, man kann nachweisen, dass man die Jagd mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Genau das verlangt nun die zuständige Jagdbehörde von André Hölscher. Es reicht nicht aus, dass er nur gegen die Jagd ist, er soll es jetzt auch noch ethisch begründen. Und zwar schriftlich.
Natürlich kann ich mein Gewissen, ich kann es schreiben, ich kann es behaupten. Vielleicht ist alles nur erstunken und erlogen, aber ich gehe ja nicht durch diese ganzen Mühlen der Bürokratie aus Jux und Dollerei. Und letzten Endes, wenn ich heiraten will, dann muss ich auch nicht dem Standesbeamten beweisen, dass ich meine Frau liebe.
Er fühlt sich gegängelt und vorgeführt. So wie damals die Zivis, die auch so einen Aufsatz schreiben mussten, als sie den Wehrdienst beim Bund verweigerten. André Hölscher geht aber auch über diese Hürde und schreibt einen Gewissensaufsatz.
Vor allem, da gibt es auch keine Vorlagen, es gibt auch keinen, der einem hilft bei sowas. Ne? Man ist da im Prinzip allein auf weiter Flur im wahrsten Sinne des Wortes, um da zu argumentieren, weil die Jagdbehörden damit ja insofern auch überfordert waren, dass eine Jagdbehörde plötzlich über Gewissen entscheiden muss von Menschen. Also das sind Leute, die kennen sich mit dem Jagdrecht aus, aber die haben keine fundierten Fachkenntnisse in Psychologie, in Ethik, in Moral. Und die müssen dann plötzlich entscheiden über einen moralisch begründeten Antrag. Das ist auch ein Paradoxum an sich.
Aus dem Aktenordner fischt er eine Kopie mit 7 Seiten. Den Aufsatz über seine Gewissensentscheidung gegen die Jagd.
Eben bereits als kleines Kind realisierte ich, was Jäger auf dem Grundstück meiner Eltern und der Nachbarschaft anrichten.
Als der Antrag auf Befriedung dann endlich abgeschickt ist, geht André Hölscher wieder an die Front. Also mitten auf seinem Grundstück und will die nächste Jagd verhindern.
Ich habe, um meinem Ansinnen Ausdruck zu verleihen, habe ich mich während der Treibjagden auf mein Grundstück gestellt mit einem Schild, keine Jagd auf meinem Grundstück. Dadurch konnten die Jäger natürlich dann nicht mehr schießen und mussten dann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Das hat mir dann ein Schreiben vom Anwalt meines Jagdpächters eingebracht, dass ich mich da nicht mehr aufzuhalten habe, während Treibjagden stattfinden auf meinem Grundstück. Und wenn ich da stehen sollte, würde er eben die Treibjagd abblasen. Ich würde mir eine Ordnungswidrigkeit einfangen, müsste die Anreise- und Unterbringungskosten der Jagdteilnehmer an diesem Tag ersetzen.
Auch die folgenden Treibjagden verhindert er. Wieder durch seine Einmann-Demo, aber dieses Mal sogar angemeldet bei der Polizei. Dagegen können die Jäger nicht klagen. Die Demos geben einen Vorgeschmack auf das, was André Hölscher will. Sein eigenes Grundstück endlich von den Jägern befreien. Was denken wohl Jäger über diese sogenannten Befriedungen? Das will ich von Ihnen direkt wissen. Also fahre ich 40 Kilometer weiter nach Hobsten zu Josef Daniel Jasper, dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft. Er sieht sich als Naturschützer und als Jäger aus Leidenschaft und Tradition. Schon seine Vorfahren sind auf die Pirsch gegangen, erzählt er. Er sieht sich sogar zur Jagd verpflichtet.
Wenn Sie aus meinem Fenster gucken, dann sehen Sie keine Natur, dann sehen Sie eine Kultur von Mensch erschaffen. Das habe nicht ich gemacht, das haben Sie auch nicht gemacht, das haben unsere Altvorderen gemacht. Und da, wenn wir uns dem jetzt widersetzen, wenn wir dann akzeptieren, dass wir das so machen, dann akzeptieren wir aber auch gleichzeitig Rückgang dieser Arten. Und das sind auch Singvögel betroffen. Es sind nicht immer nur die jagdbaren Arten.
Also muss der Jäger in dieser Kulturlandschaft nach dem Rechten schauen. Und zwar ohne Ausnahme, sagt Jäger Jasper. Wenn es jetzt befriedete Gebiete gibt, könnten Jäger aber nicht mehr optimal für die Natur sorgen.
Wenn jetzt jemand eine Fläche von 9 Hektar zum Beispiel aus der Bejagung nimmt und das ist eine zentrale Fläche, weil zum Beispiel dort ein Waldstück ist, in dem eine relativ große Fuchspopulation ist, und auf den Nachbarflächen haben wir Populationen von zum Beispiel Bodenbrütern wie Brachvögel, Kiebitze, auch Fasanen und Rebhühner, dann wird es so sein, dass es dadurch eine Verschlechterung dieser Arten geben wird, einen Rückgang, weil ich nicht in der Lage bin, den Fuchsbesatz dort zu bejagen, wo ich ihn bejagen muss. Das heißt, ist es nicht flächendeckend, ist es auch nicht effektiv.
Jäger präsentieren sich gerne in der Rolle der Naturschützer. André Hölscher überzeugt das nicht. Er sieht da eher Widersprüche.
Paradoxerweise, da werden die Füchse gejagt, weil die Füchse eventuell irgendein Tier umbringen können. Aber die Beutetiere dieser Füchse werden auch gejagt. Das heißt, da stimmt irgendwas nicht. Also man jagt auf der einen Seite jagt man das Angreifertier, den Fressfeind, auf der anderen Seite jagt man das Beutetier. Und das ist irgendwo widersprüchlich.
Im März 2014 bekommt André Hölscher einen lang ersehnten Brief von der unteren Jagdbehörde im Kreis Steinfurt. Es ist die offizielle Befriedung seiner Ländereien. Die Jäger sind damit nun endlich verbannt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, zu keinem Jahr Weihnachten auch nicht als Kind so viel Freude und so viel Erleichterung, so viel Glückseligkeit empfunden, wie an dem Tag, als dieser Brief mit Postzustellurkunde vom Kreis Steinfurt kam. Erst dachte ich, sie hätten mich wahrscheinlich geblitzt wegen zu schnell fahrend. Habe das Ding dann aufgemacht und habe gedacht, Halleluja, du bist raus. Also ich hatte wirklich die Freudentränen in den Augen. Das war für mich persönlich einer der größten Erfolge überhaupt in meinem Leben, das erreicht zu haben, dass man jetzt endlich mal seine ethischen Werte so hoch angesehen bekommt, wie es dem auch normalerweise gebührt. Das war wirklich Weihnachten und Geburtstag auf einem Tag.
Jagdgegner Hölscher darf die Jagdgenossenschaft nach 8 Jahren endlich verlassen, ist seinen Nachbarn im Revier aber immer noch verpflichtet. Wenn es Wildschäden geben sollte, zum Beispiel wenn Wildschweine einen Acker verwüsten und man nachweisen kann, dass die Tiere von seinem Gebiet kamen, müsste er einen Teil des Schadens ersetzen. Aber weil keine Wildschweine im Jagdrevier leben, wird es wohl auch keine Schäden geben, meint er.
Also es wurden da teilweise Horrorszenarien an die Wand gemalt. Also ich kann Ihnen sagen, kommen Sie gerne am 1. April 2015 vorbei, dann ist ein Jahr lang meine jagdrechtliche Befriedung hier durchgezogen. Und dann werden Sie sehen, dass es bei keinem Nachbarn einen Tyrannosaurus Rex im Garten gegeben hat.
Wie hoch die Schäden durch bisherige Befriedungen sind, darüber gibt es noch keine Zahlen. Genauso wenig darüber, wie viele Grundstücke in Deutschland überhaupt befriedet sind. Im Kreis Steinfurt sind dem Beispiel von André Hölscher auf jeden Fall noch nicht viele gefolgt.
In der Regel ist das Verständnis für die Jagd hier in der ländlichen Bevölkerung sehr hoch,
sagt Josef Daniel Jasper von der Kreisjägerschaft.
Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr in der Möglichkeit, Grundstücke zu befrieden, und auch im Kreis Steinfurt sind die positiv beschiedenen Anträge, ich denke mal, dass es 2, vielleicht 3 sind im gesamten Kreis, ist also verschwindend gering, ist fast nichts.
Jäger und Jagdgegner. Die beiden Gruppen werden sich wohl nie grün sein, denke ich an diesem Nachmittag im Tecklenburger Land. Müssen sie auch gar nicht. Denn die Tiere, und um die geht es hier ja eigentlich, die halten sich sowieso nicht an die Grenzen, die ihnen der Mensch errichtet. Die Rehe, Kaninchen und Vögel, die werden auch weiterhin die Reviere kreuzen, wie sie wollen. Bei André Hölscher finden sie zumindest einen Platz zum Aufwachsen, um dann vielleicht irgendwo anders später getötet zu werden. Als Tiere, die ein glückliches Leben hatten.
Also letzten Endes sollte jeder Jäger mir eigentlich dankbar sein, aus dem einfachen Grunde, weil auf meinem Grundstück, da werden die Tiere groß. Aber nebenan, da ist ein Acker, da wird Mais angebaut für eine Biogasanlage, da wird nichts groß. Bei mir werden die Tiere groß, die anderswo für teures Geld geschützt werden müssen. Ich habe hier Kiebitze, ich habe hier Rehe, die groß werden, Kaninchen werden hier groß. Also hier werden die Tiere groß, die anderswo dann wieder geschossen werden dürfen.
Und das nehmen Sie dann in Kauf?
Wenn ich den Tieren jetzt zu verstehen geben könnte, bleibt doch bei mir passiert euch nichts, das wäre natürlich gut, aber wenn ein Kaninchen bei mir geboren wird, im Bau, wird irgendwann groß und wandert ab und auf einen anderen Acker und wird da umgebracht, das kann ich ja, da kann ich das Kaninchen ja nicht von schützen. That's life.
André Hölscher hat es geschafft, dass auf seinem Land nicht mehr gejagt werden darf. Nael Al-Saidi hat ihn getroffen. Für die 100 vielen Dank an Hannah Ender, die ihr Bambi-Trauma angegangen ist für uns. Danke an Elisabeth Fee, die den Stadtjäger begleitet hat in München. Und an Nael Al-Saidi, der den Jagdgegner André Hölscher besucht hat. Danke an Nastja Schwabska in der Technik, Vera Pache online und in der Redaktion. Danke an Julia Rosch und Wolfgang Schiller. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Wir waren auf Kaninchenjagd mit den Vögeln. Und da habe ich ein Kaninchen gefangen. Und ich laufe so einen kleinen Hang runter. Und ich übersehe so eine Kaninchenhöhle. Und drehe rein und drehe mir das Knie.
Oh, das kann ja.
Nein, deutlich nein, sprechen Sie es nicht aus.
Ich fand es erst total schade, dass wir nicht mit dem Falken jagen gehen konnten. Wolfgang Schreier war ja am Knie verletzt. Der ist tatsächlich am Tag davor, hat er erzählt, bei einer Jagd in einen Kaninchenbau getreten aus Versehen und hatte dann total Angst, dass er sich den Meniskus angerissen hat. Und wenn er den Falken losschickt, dann muss er dem total schnell hinterherlaufen, um ihn wieder einzufangen, eben wenn der an den Kaninchen dran ist. Und das wäre mit der Verletzung definitiv nicht gegangen.
Ich sag mal, jeder Mensch, der Fleisch isst, und das ist mittlerweile, aber es ist immer noch die Mehrheit der Bevölkerung, muss akzeptieren, dass für das Fleisch essen Tiere getötet werden. Wir tun das bei der Jagd halt noch selber, persönlich.
Nach der Jagd mit Ole, bei der es wirklich schweinekalt war, sind wir dann zu ihm gefahren. Da hat er mir bei sich zu Hause noch die Wildschweinwürste gebraten, die er selbst gemacht hat. Und die waren wirklich wahnsinnig lecker. Und in seiner Küche hatte er dann auch so eine riesige Kühltruhe mit selbstgejagten Gänsen, Rehen, Wildschweinen da drin. Also Supermarktfleisch kommt bei Ole nicht auf den Tisch. Das ist alles selbst erlegt. Und das fand ich schon beeindruckend.
Für meine Reportage über den Jäger und den Jagdgegner war ich ja eigentlich darauf vorbereitet, da ziemlich viel kontroverse Meinung zu hören und war dann an einer Stelle total überrascht, dass die beiden eigentlich einer Meinung sind. Und zwar, dass es, wenn man schon Fleisch isst, dass es eigentlich keine ethisch korrekteren Tiere zu essen gibt als geschossenes Wildtier. Das hat mich sehr überrascht, dass der Jagdgegner auch gesagt hat, ja, wenn schon die Tiere geschossen werden, ja, dann sollen sie auch gegessen werden. Die hatten doch schon ihr glückliches Leben. Und der Jäger, klar, der sieht das auch so und hat mir auch noch ein Rezept mitgegeben. Die Geschichte habe ich rausgenommen, weil sie nicht so ganz reingepasst hat in das, was ich erzählen wollte. Und es gab auch noch eine zweite Situation, à la Kill Your Darling. Ich war auf dem Plattenland, habe eigentlich die ganze Zeit kein einziges Tier gesehen. Aber plötzlich im Interview mit André Hölscher macht er plötzlich eine Pause und zeigt wie wild aus dem Fenster, ja, da ist gerade ein Reh. Und diese eine Szene, die war so schön, die möchte ich jetzt noch mal ganz gerne spielen.
Da ist ein Reh, da, da. Gesehen? Möchtet ihr wieder? Ja.
Rehkitz, oder?
Nein, das war kein Rehkitz, das war ein ausgewachsenes Reh.
Gerade hier über die Wiese, da sitzt man zusammen, macht ein Interview und zack, Reh.
Das war nicht einfach, das zeitlich so zu timen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.